Und manchmal denke ich mir, oh, okay, wir sind von der kleinen Firma hier bei mir im Büro mit zwei Regalen zum Arbeitgeber geworden.
Also das Ganze fing 2 Jahre vorher an, wo ich diese ganze YouTube-Szene, ich war da damals ja noch ein ganz kleines Schlusslicht, ne? Aber ich kannte den Ralf und ich hatte gesagt, es wäre doch mal schön, wenn wir uns alle treffen.
Und angefangen hat das bei mir, hier wo ich gerade sitze, im Büro, wo ich meine Videos schneide, mit 3 Metallregalen aus dem Baumarkt.
Aber es wird tatsächlich immer mehr Scheiß erzählt. In diesen, gerade bei TikTok, gerade bei Instagram.
Den Luxus, mich da nach Südfrankreich abzusetzen und ein Buch zu schreiben oder solche Späße, das ist einfach nicht drin.
Ich habe tatsächlich noch nie im Leben so eine Langzeitplanung gehabt.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Sascha. Sascha ist der Kopf hinter SelfBio, dem YouTube-Kanal, und hinter burago.de, dem Onlineshop für Gartenbedarf. Er ist Autor, Organisator des Garten-YouTuber-Treffens in Erftstadt und natürlich auch leidenschaftlicher Hobbygärtner. Ich möchte heute von Sascha wissen, wie alles mit einem Tonstudio anfing, wie man vom Hobbygärtner zum Versandhändler für Gartenbedarf wird und natürlich, ob der Fischkopf ins Tomatenpflanzloch gehört. Hallo Sascha.
Hallo Jens.
Sascha, wer bist du und was machst du?
Ja, wie kann man das in einem Wort beschreiben? Ich bin, ja, auf Neudeutsch Content Creator. Ich betreibe einen YouTube-Kanal, SelfBio. Und da geht es um den Anbau von hauptsächlich Nutzpflanzen. Gemüse, Kräuter, Obst, aber auch Naturthemen.
Bevor wir loslegen, erzähl uns doch mal was über deinen Garten, beziehungsweise deine Gärten, muss man ja sagen. Was kann man dort sehen und was ist dein Schwerpunkt im Garten?
Ja, tatsächlich sind es inzwischen 2 oder 2,5 Gärten, den die meisten kennen. Das ist der Gemüsegarten, der ist so 3 Minuten vom Haus entfernt. Da hatte ich das Glück, 400 Quadratmeter mieten zu können seit einigen Jahren. Da ist der Schwerpunkt wirklich auf Selbstversorgung mit Gemüse. Stehen zwar auch ein paar Obstbäume drin, Beerensträuche, aber ja, wie gesagt, Gemüse. Der andere Garten, das ist, der kam mir praktisch so zugeflogen, als meine Patentante erfahren hatte, was ich so mache, meinte sie, ach ja, im Nebendorf haben wir noch ein 700 Quadratmeter Grundstück. Das sollte mal Bauland werden. Wurde den Schwiegereltern damals in den 60ern so versprochen, wurde es aber nie. Deshalb hatten die da nie wirklich, das Gartenland, eine Verwendung für. Du darfst da nicht drauf bauen, eigentlich gar nichts. Und ja, ob ich das haben wollte, du kannst dir meine Antwort ja vorstellen. Und da entsteht gerade oder seit fast 2 Jahren jetzt mein Obstgarten. Diverse, also fast 25 Bäume schon, von alten Apfelsorten über einen Birnenfamilienbaum. Das ist ein Baum, wo 6 Sorten drauf veredelt wurden, zu moderneren Sorten. Und eine Ecke, das sind auch eher so die wärmeliebenden Pflanzen. Da stehen eingepflanzt 4 Oliven, winterfeste Jutsu-Mandarinen. Und ja, mal sehen, was noch alles dazu kommt.
Okay, und irgendwie musst du ja zum Gärtnern gekommen sein. Du hast eben schon gesagt, du hast einen YouTube-Kanal, aber eigentlich ist es ja ein bisschen, also du hast da ein bisschen tief gestapelt, denn du hast ja mittlerweile noch einiges mehr. Und gelernt hast du aber mal was ganz anderes. Und wie bist du dann zum Gärtnern gekommen?
Also gelernt habe ich, bin Tontechniker ursprünglich und hatte die Vorstellung, erfolgreich ein Tonstudio eröffnen zu können. Jetzt sitzen wir hier auf dem Dorf. Nebenan ist die Stadt Köln. Und da gibt es tolle Tonstudios. Ja, wer was von sich auf sich hält, der geht natürlich in so ein großes Tonstudio. Und ja, so kleine Bands, die aber eh kein Geld haben, die kamen dann eher zu mir. Aber ja, ohne Geld kann man natürlich ein Gewerbe nicht aufrechterhalten. Und da bin ich eher so in Richtung Webdesign, Grafikdesign gegangen, was ich mir selber beigebracht habe. Und das hat dann besser funktioniert. Und daraus wurde dann eine Werbeagentur, auch mit anderen Leuten zusammen. Und das lief dann auch eine ganze Zeit erfolgreich. Aber ich habe immer mehr gemerkt, die ganzen kreativen Dinge, die für mich viel von meinem Arbeitsalltag ausmachen, das wird, je größer die Firma ist, für die du arbeitest, also der Auftraggeber, das geht von einer Abteilung zur nächsten und jeder möchte irgendwie so aus, ich sag mal, politischen, internen Gründen seinen Senf dazugeben und am Ende bleibt da nicht mehr viel von übrig. Es wurde bezahlt, klar, keine Frage, auch gut, aber irgendwann habe ich mir gemerkt, das kann es nicht sein und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich für mich selber kreativ sein? Und auch so, dass mir keiner reinquatschen kann, denn das hasse ich wirklich. Nicht, dass ich was gegen Kritik oder so hätte, aber wenn das ständig halt ist, dann nervt es einfach. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wo habe ich Ahnung von? Und das ist halt der Gemüse- und Nahrungsanbau, weil ich auch sehr gerne esse und koche. Und das kam von meiner Mutter, die hatte uns damals, als ich 5 war oder so, den ersten Garten gemietet. Das waren damals vielleicht 75 Quadratmeter, 100 Quadratmeter auf demselben Stück, was ich jetzt habe, beziehungsweise in diesen Gärten. Und damit fing es praktisch an. Und als andere Fußballspielen waren, habe ich halt Salat angebaut und habe andere Dinge da im Garten versucht. Und das ist immer so, das hat mich immer begleitet. Dann später, als ich aufs Gymnasium kam, war nicht mehr die Zeit dafür. Dann mussten wir auch den Garten abgeben. Ja, und irgendwann ergab sich die Chance, da wieder einen Garten zu bekommen. Da habe ich dann zugegriffen. Genau. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, weil ich auch immer durch meine Agenturarbeit viel mit Programmierern gemacht habe, selfbio.de zu gründen. Das war ein Online-Lexikon für den Pflanzenanbau. Also es hatte einige hundert Anbaupläne für alle möglichen Nutzpflanzen und entsprechend die Sorte dazu. Also es gab die Tomate als Hauptpflanze und dann gab es 100 Sortenprofile. So, und dann gab es aber Streit mit dem Programmierer, der hatte keine Lust mehr, wollte dann eine horrend hohe Summe von mir haben. Und da habe ich gesagt, nö, dann lassen wir das Projekt jetzt, weil da kam auch nichts drüber. Also an Income, sage ich jetzt mal, was irgendwie die Arbeit rechtfertigen würde. In der Zwischenzeit hatte ich aber den Ralf kennengelernt, Ralf Rösberger, also der Selbstversorgerkanal. Und er wohnt ja, ich sage jetzt mal nicht um die Ecke, aber es sind 30 Kilometer. Und ich hatte ihm dann mit seinem Blog geholfen, den damals auf den neuesten Stand zu bringen. Und er hatte mir dann geholfen. Ja, auch in seinen Videos hat er dieses Pflanzenlexikon erwähnt. Und er meinte dann, auch so auf seine Art, Jung, wenn du Geld verdienen willst, dann musst du YouTube-Videos machen. Und dann dachte ich, ja, wäre ja nicht schlecht, weil das war ja das Ziel, mit etwas Geld zu verdienen, wo einem keiner reinredet. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann angefangen, YouTube-Videos zu machen. Und das war damals eigentlich unvorstellbar, weil ich hatte es immer vermieden, meine eigene Stimme zu hören. Und das musst du ja zwangsläufig, wenn du ein Video schneidest. Ja, aber dann habe ich mir einen Ruck gegeben, habe das erste Video gemacht, bin dann auch sehr schnell auf den Marcel gekommen. Wir waren damals Kunden da. Das ist eine Gärtnerei hier im Ort, die Gartenoase Köln-West. Und er hatte wohl auch Lust da drauf. Er war wohl auch von Anfang an nicht so der Typ, der eigentlich vor die Kamera wollte. Aber das hat sich dann sehr schnell so bewährt, dass ich Fragen stelle und er darauf geantwortet hat. Und das gab dann auch mal eine andere Perspektive als, ja, ich sag jetzt mal, andere YouTube-Kanäle, die nur aus ihrer Hobbygärtner-Sicht das zeigen, sondern wir konnten einfach nochmal einen professionellen Ansatz dabei bringen. Inzwischen gibt es auch noch andere Leute, wie den Jens mit der Baumschule in Rheinbach oder auch mal irgendwelche Gäste, die was Besonderes zu sagen oder zu zeigen haben. Ja, und so kam das halt und es wurde halt erfolgreich und was heißt erfolgreich? Es wuchs dann halt, natürlich erst sehr langsam. 2018 hatte ich mir mit einem Freund überlegt, der studierte zu der Zeit Informatik in Aachen. Er meinte dann, ja, wie wäre es denn hier, du brauchst einen Shop mal. So erstmal war die Idee für Merchandise-Sachen. Sage ich, nee, Merchandise, was sollen Leute mit dem Self-Bio-T-Shirt rumlaufen? Würde ich ja jetzt auch nicht machen. Und dann sage ich, lass uns doch einen Shop mit hochwertigen Gartenartikeln machen. Genau, so kam dann halt das nächste Kapitel.
Lass uns nochmal an den Anfang gehen von YouTube. Und zwar in der Vorbereitung auf die Folge auch überlegt, wann ich den ersten Berührungspunkt mit deinem Content hatte. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es YouTube war oder selfbio.de. Ich würde behaupten, es war YouTube. Und darüber habe ich zu selfbio.de gefunden, dem Lexikon. Also man konnte dort ja nicht nur Inhalte abrufen, sondern auch selber Inhalte hochladen. Ne? Wenn man Pflanzenporträts gesehen hat und man hat gedacht, Mensch, ich habe ja noch ein schönes Foto, dann konnte man das noch mit dazusetzen und so. Es hatte ja auch eine leichte interaktive Note, sage ich mal. Und irgendwann hast du bei YouTube noch aufgerufen und das möchte ich kurz erzählen, weil es da auch vielleicht für dich interessant ist. Und zwar hast du dann irgendwann bei YouTube erzählt, hast du den Aland vorgestellt in deinen Videos.
Oh ja.
Und hast gesagt, du hättest so viel Saatgut davon, du würdest das verschenken. Und daraufhin habe ich mich gemeldet und dann hast du mir das geschickt. Und er wächst heute noch im Garten und breitet sich auch fröhlich aus.
Wie groß ist der?
Durchaus 2,50, würde ich sagen.
Ja, das ist Wahnsinn. Ne?
Ja.
Genau, vielleicht noch ein Wort zu diesem selfbio.de. Es ist tatsächlich inzwischen wieder, jetzt mit dem neuen Team von Borago, es gibt es wieder, allerdings ist es noch nicht öffentlich. Also es wird es wohl irgendwann wieder geben, wenn ich die Zeit finde. Ich überhole alle Profile gerade, mache neue dazu. Ob es so interaktiv sein wird wie damals, weiß ich noch nicht. Dass man alles hochladen konnte, weil da wurde auch teilweise hatte ich gesehen, dann wurden Sachen hochgeladen, die wurden von irgendwelchen anderen Webseiten geklaut. Und die Urhebergesetze sind ja auch ein bisschen verstärkt worden. Deshalb weiß ich noch nicht, wie wir da vorgehen. Aber es wird es irgendwann wohl wieder geben.
Das freut mich zu hören. Wahrscheinlich würde in der heutigen Zeit, das ist ja jetzt nicht lange her, wo es das schon mal gab, aber wahrscheinlich wäre der Moderationsaufwand heute sehr aufwendig, wenn man da noch die Interaktivität zulassen würde. Lass uns noch mal kurz über Marcel sprechen, beziehungsweise über YouTube. Marcel war ja von Anfang an mit dabei.
Mehr oder weniger.
Nicht immer.
Es liefen dann halt parallel Sachen mit ihm. Ich glaube, das erste war ein Video über Birkenmelken, so hieß das. Ich fand den Titel super, wo wir halt seine Birken auf dem Grundstück im Frühjahr ein Loch in den Stamm gebohrt haben. Hört sich jetzt erstmal ganz schlimm an. In Nord- und Osteuropa wird das seit Jahrhunderten gemacht. Das ist praktisch wie ein Gummibaum. Und dann wird das austretende, nährstoffreiche Wasser gesammelt und getrunken, was auch sehr gesund sein soll. Und parallel lief halt eine Serie zusammen mit dem Ralf, der Musterbiogarten. Das war, wie ich meinen Gemüsegarten hier entwickle. Und von null an praktisch. Und dann lief immer eine Folge bei mir und eine bei Ralf auf dem Kanal. Keine Ahnung, wie viele Folgen es da gab. Also wir haben das ein Jahr gemacht, dann wurde es halt auch immer mehr Arbeit. Und Ralf hatte auch nicht die Zeit dann, hier rüber zu kommen immer. Genau, das waren so die ersten Videos.
Okay, und ich habe eben schon mal gesagt, du hast mit der Aussage, ich habe da einen YouTube-Kanal schon ein bisschen tief gestapelt. Also um mal ein paar Fakten auf den Tisch zu legen. Du hast derzeit, jetzt ist gerade Oktober 2025, du hast etwa 260.000 Abonnenten auf YouTube. Das ist eine Stadt wie Mönchengladbach oder Braunschweig, die da hinter dir steht. Du hast 844 Videos rausgebracht. Die werden im Schnitt, schauen sich jedes Video 47.000 Menschen an. Dein erstes Video, habe ich nochmal geguckt auf deinem Kanal, wurde hochgeladen am 13.03.2017. Jetzt kann es sein, dass es davor schon welche gab, die du dann wieder runtergenommen hast. Das weiß ich nicht.
Nee, das ist das erste.
Ah, okay. Das war die Vorstellung der Kohlröschen. Da gab es auch einen Plausch mit Marcel, da gab es B-Roll-Aufnahmen und zwei Rezepte. Und das Ganze hat 4 Minuten 17 gedauert. Wie war dein erstes Video gedacht oder was hast du dir bei deinem ersten Video gedacht? War das eher die Intention, ich will jetzt unbedingt ein Video rausbringen? Oder war das eher so gedacht, ich möchte mit den Videos und der Vorstellung zum Beispiel jetzt der Kohlröschen oder insgesamt von Pflanzenporträts, möchte ich zum Beispiel Menschen auf meine Homepage bringen, also auf selfbio.de? Wie war die Intention von mit das YouTube?
Das ist eine sehr gute Frage und das ist schon sehr lange her. Also so ganz genau kann ich es dir ehrlich gesagt auch nicht mehr sagen. Also es war schon da, um diese Interaktion, die Verbindung zu der Website zu erstellen. Es war aber auch einfach Übung für mich, dieses sich überwinden, vor der Kamera zu sein, sich zu sehen, sich zu hören. Und natürlich, ich finde nach wie vor diese Kohlröschen, also diese recht moderne Kreuzung aus Grünkohl und Rosenkohl, kulinarisch super, kommt auch jeden Winter auf den Tisch bei uns. Aber jetzt, was ich genau jetzt mit dem Video damals bezwecken wollte, das kann ich dir echt nicht mehr sagen.
Ist ja auch nicht schlimm, wir wissen ja, was draus geworden ist. Wir könnten jetzt über die Themen in deinen Videos sprechen, aber ich glaube, es ergibt mehr Sinn, darüber zu sprechen, welche Themen bei dir nicht vorkommen. Wenn man mal durch den Feed in deinem YouTube-Kanal schaut, dann sieht man also alles, was man sich vorstellen kann, alle Kulturen, die man sich vorstellen kann, alle Kulturen, die man sich bis dahin noch nicht vorstellen konnte auch. Also da entdeckt man ja wirklich Pflanzen, von denen hat man vorher noch nichts gehört oder viele von uns haben davon noch nichts gehört. Du sprichst über F1-Hybriden versus samenfestes Saatgut, über kernlose Züchtungen. Ist der Hahnenfuß schlimmer als der Giersch? Und muss man nach dem Einkochen die Gläser wirklich auf den Kopf stellen? Also bis dahin geht es ja und noch weiter. Man kann sich da ja durchklicken und wahrscheinlich Tage mit deinem Content verbringen. Aber gibt es so No-Go-Themen, die für dich auf deinem Kanal nicht erscheinen werden, wo du denkst, nee, also da ist für mich eine Grenze, das mache ich nicht?
Also ich werde häufiger gefragt, doch auch mal zu zeigen, wie man Cannabis anbaut. So, jetzt bin ich persönlich, ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol und ich werde ganz bestimmt auch nicht kiffen. Ich finde allerdings, Hanf ist eine interessante Nutzpflanze. Die kann man ja auch anders verwenden als Faser, als Dämmstoff in der Medizin. Und es gibt ja inzwischen auch ganz viele Kanäle seit der Legalisierung, die sich damit beschäftigen. Aber die Sache ist, ich habe da keine Ahnung von. Ich würde es, falls mir mal irgendjemand begegnet, wo ich denke, okay, das ist jetzt kein Hardcore-Kiffer, sondern das passt auch so vom Mindset. Der sieht das genau so ähnlich wie ich und der baut die Sachen an, dann würde ich es auch mal zeigen. Aber bis jetzt, wie gesagt, ich habe es noch nie versucht und ich finde auch den Geruch ziemlich unangenehm, weshalb ich das auch nicht angebaut hatte. Ich meine, ich hatte mal überlegt, auch Spaß mal so eine Pflanze in den Garten zu setzen. Bei mir steht ein Hanf-Hibiskus. Die Blätter sehen ähnlich aus, ist aber was ganz anderes. Aber wenn jetzt in meinem Garten, der ja vom Weg aus öffentlich einsehbar ist, keine Ahnung, ob da nicht irgendwelche Leute sich dieser Pflanze bemächtigen wollten, dann deshalb lasse ich das und bei mir hinterm Haus, keine Ahnung. Und ja, andere Sachen, die ich noch nicht gezeigt habe, das mag auch denselben Grund haben wie jetzt den Hanf, dass ich einfach selber keine Ahnung davon habe oder keinen Gesprächspartner dazu habe, der oder die da Ahnung von hat.
Okay, und dann gibt es zum Beispiel Content ich nehme als Beispiel auf TikTok gibt es gerade, geht das so ein bisschen rum, dass es ein Trend ist, dass man, wenn du eine Tomatenpflanze in die Erde bringst, dass du da auf jeden Fall ein rohes Ei mit reinschlagen sollst. Ich sehe das ein bisschen argwöhnisch. Wie siehst du solche Inhalte? Machst du dich darüber innerlich vielleicht lustig? Beschäftigst du dich dann damit auch, ich sag mal, fachlich? Es kann ja theoretisch auch sein, dass da was hinter ist. Und schaust du dann weg oder nimmst du sowas eher und machst da selber Content draus und sagst, Leute, guck mal, was, das ist absoluter Blödsinn?
Also ich habe eine Kollegin bei Borago, die hat mir gesagt, Sascha, mach doch mal Reaction-Videos dazu. Immer wenn einer Unsinn labert, und das ist es für mich, dann mach ein Reaction-Video.
Ich werde es vielleicht auch mal machen. Es geht ja wohl auch rechtlich, sich den Content von anderen zu nehmen und da dann halt eine Reaktion drauf zu machen. Gerade es würde ich dann bei Instagram machen, nicht bei YouTube. Aber es wird tatsächlich immer mehr Scheiß erzählt. In diesen, gerade bei TikTok, gerade bei Instagram, was ich dieses Jahr gesehen habe, das mit dem Ei. Ja, von mir aus, das ist was Organisches, das löst sich mit der Zeit auf. Dann hat man ein bisschen Kalk, was dann da drinnen noch übrig bleibt. Vielleicht freut sich die Pflanze darüber, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, das gärt ja auch irgendwann. Ich wollte es nicht im Boden haben, allein dafür, dass man, es ist nicht nötig, ein Nahrungsmittel so zu verwenden. Noch größerer Mist ist es da, einen Fisch drunter zu machen. Haben wohl mal irgendwelche Ureinwohner in Amerika gemacht, in Nordamerika, mag ja auch sein. Und sag ich mal, wäre ich Angler und hätte ständig irgendwelche Fischköpfe übrig, könnte ich mir das vorstellen. Aber das hört sich so an, ja, geh dir hier kleine Sardinen kaufen und pflanz die da drunter. Den größten Quatsch, den ich gesehen hatte, war einer, der das gezeigt hat und hat geräucherte Fische genommen. Wahrscheinlich hat er gerade für sein schwachsinniges Video, sorry, wenn ich das sage, keinen frischen Fisch bekommen beim Fischhändler und hat dann irgendwelche so diese Kieler Sprotten, die man ja fast überall bekommt, einfach unter die Tomaten gesetzt. Und da denke ich mir auch, nee, komm, das ist doch, erstmal ist es nicht nötig. Vielleicht ist es, vielleicht hat es eine Düngewirkung. Mag ja alles sein, aber da haben hunderte Sachen, die man selber machen kann, die man einfacher kaufen kann, eine viel bessere Wirkung. Und wenn ich mir zum Beispiel die Tomaten bei mir oder in der Gärtnerei anschaue, glauben mir weder ich noch der Marcel, kämen jemals auf die Idee und würden da Fische drunter machen. Klar, wie gesagt, wenn du gerade vom Angeln kommst und überlegst dir, was machst du jetzt mit den Köpfen oder so, dann kann man es mal ausprobieren. Aber ich würde es jetzt nicht so als den neuen, ja, heißen Scheiß, sage ich jetzt mal, so zeigen wollen. Weil da, man verleitet Leute dazu, das auch zu machen. Und dann gehen die wirklich halt in Geschäft, kaufen sich Fische und verbuddeln die unter Pflanzen, um dann vielleicht ein paar Tomaten mehr zu ernten oder auch nicht. Und das absolut nicht genau wie mit dem Ei nicht. Und es gibt so viele Sachen, die einfach Unsinn sind. Und das ist halt dem, ja, unserer ganzen Social-Media-Welt geschuldet, wie die Algorithmen funktionieren. Mach irgendwas, was total ungewöhnlich klingt, was auch erstmal widersprüchlich klingt. Oder noch besser, mach irgendwas super Kontroverses. Dann wird dieses Video angeklickt. Und wenn ein Video angeklickt wird, tausendfach, hunderttausendfach, millionenfach, dann heißt das einfach Geld. Ist so. Das ist bei YouTube, das ist aber auch bei Instagram oder TikTok so. Man muss da auch nicht mehr in der Monetarisierung der Plattformen drin sein. Das ist dann, dann sehen irgendwelche Sponsoren das. Und dann sagen die, oh, der hat ja immer 100, 500.000 Aufrufe auf die Videos. Biete dem mal an, für eine Summe X meine Produkte zu zeigen. Und ja, es heißt halt einfach Geld. Und dann fängt man halt an, so einen Content zu machen, der kritisch ist. Aus meiner Sicht. Es funktioniert im Politischen noch mehr. Positive Sachen will keiner sehen. Leute, ich sag's ganz böse, geilen sich an negativen Sachen auf. Und das ist eine schlimme Entwicklung. Und das mache ich einfach nicht mit. Ich sage es immer, ich könnte sofort ein Video machen, wo ich weiß, das ging in 1 Million Aufrufe. Ich müsste einfach ein Video machen, diese 5 Pflanzen will dir die EU verbieten. Es wird jeder draufklicken. Ich habe mal überlegt, sowas aus Spaß zu machen, dann sagen so, hier, diese Pflanzen wird dir die EU nicht verbieten. Was denkt ihr eigentlich? Warum sollten die uns die Pflanzen verbieten wollen? Nur weil ihr das jetzt gerne hören wollt. Aber ja, sowas finde ich halt sehr, sehr kritisch und auch dieser Rage-Bait, so nennt man das ja, man macht wirklich sowas, hält einen großen Fisch in der Hand und sagt, der kommt jetzt unter die Tomaten oder sowas.
Genau, genau. Also immer dieses Polarisieren, entweder in die weiße oder in die schwarze Richtung, Hauptsache es gibt nichts dazwischen, sondern immer das Extrem.
Ja.
Und immer, wenn man jetzt beim Garten-Content bleibt, immer in diese Richtung so ein bisschen wie ich die Natur überliste.
Ja, oder Versprechungen geben, die halt unrealistisch sind, weil man muss natürlich auch die Wünsche der Menschen, gerade Leute, die sich gerade damit beschäftigen, das war in der Corona-Zeit halt sehr viele Leute, die vorher nicht gegärtnet haben, hatten jetzt Zeit und wollten was Gescheites machen und hey, wenn der eigene Nahrung bei rumkommt, ja, und wenn dann ein Video kommt, ich zeige dir, wie du mit 10 Minuten Arbeit in der Woche und 10 Quadratmetern eine vierköpfige Familie komplett ernähren kannst, dann ist das ein super Titel, hat über 1 Million Aufrufe dann. Es gab so Videos, nicht von mir, aber hinterher werden die Leute ja auch irgendwann merken, das war Unsinn, ne? Das ist einfach unrealistisch, auf 10 Quadratmetern mit so wenig Arbeit so viel Nahrung zu erzeugen.
Genau, aber wenn die Erkenntnis kommt oder da ist, dann sind die Klicks und das Geld schon eingefahren. Also
Das stimmt.
Genau.
Ja. Und das noch auf deine Frage, was ich ablehne, das sind halt genau solche Sachen. Ich kann mir eher vorstellen, solche Sachen dann zu widerlegen, dass es einfach nicht möglich ist. So, und ja, da gibt es halt diverse Sachen. Und noch eine Sache, das ist EM, also effektive Mikroorganismen. Ich persönlich glaube nicht daran. Viele glauben daran, ist auch okay. Ich fand es sehr interessant, dass jetzt, er macht ja auch YouTube-Videos, Dr. David Spencer, hat ja jetzt auch sein zweites Buch rausgebracht. Er hat ein Video gemacht, wo er halt genau darüber gesprochen hat, über EM und dass das Trägermaterial von diesem Flüssigdünger oder Zuckerrübenvinasse ist. Allein das ist schon ein Dünger. Und wenn du das auf die Pflanzen kippst, dann weißt du ja hinterher gar nicht, das Wachstum kommt das jetzt von diesen Mikroorganismen oder ist es nicht doch einfach diese Zuckerrübenvinasse, wo das drin ist. Und deshalb bin ich halt auch mit solchen Sachen vorsichtig. Viele versprechen sich sehr viel davon, aber ich möchte jetzt auch nicht sagen, das bringt nichts, ne? Nur, ich weiß halt nicht, ob es nötig ist. Und wenn ich bei solchen Sachen sehe, da bildet sich sehr schnell ein Markt drum. Dann gibt es Keramik mit eingebrannten EM und das geht mir dann in die Geschwurbelsrichtung. Ja, dann möchte ich da gerne die Finger von lassen.
Ja, und wer David Spencer nicht kennt, der kann auch hier auf meinem Kanal mal schauen. Ich habe auch schon mit David Spencer gesprochen in einer Folge. Nicht zu EM, aber zu anderen Themen, unter anderem zu seinem zweiten Buch. Und ja, wie du sagst, also EM ist natürlich ein kontroverses Thema, aber ich glaube, das ist von den vielen Themen, die wir eben auch schon so angesprochen haben, noch das harmloseste, denn schaden wird es nicht.
Nö, wahrscheinlich nicht.
Wie gehst du mit Inhalten um? Wir hatten ja jetzt Inhalte, die neu dazukommen und Inhalte, die nicht sinnvoll sind oder sogar schädlich sind. Wie gehst du mit Inhalten für dich selbst auf deinem Kanal um, die sich wiederholen? Also ich sag mal, du hast ja einmal deine Stammhörer, die wie ich seit 2017, 2018 dabei sind. Und dann gibt es Abonnenten, die ja immer neu dazukommen. Die können ja jetzt, sage ich mal, auch im September dazukommen. Oder im Oktober und dann geht es im Februar, März, April ja wieder daran, Tomaten vorzuziehen. Und du kannst ja das Thema Tomaten nicht außen vor lassen oder Kohlrabi oder Kohl oder was auch immer, sondern die Voranzucht gehört ja zum Gärtnern wie das Ernten genauso. Jedes Jahr kommt es aufs Neue. Wie gehst du diese Themen immer wieder neu an, damit es für deine Stammhörer interessant bleibt und für die Neuabonnenten aber auch lehrreich ist?
Ja, das ist ein schwieriges Thema und im Grunde genommen hast du die Frage schon beantwortet. Ich gehe sie immer wieder neu an. So, und das ist auch das, was YouTube empfiehlt, dass wenn du erfolgreiche Videos hast, dass du sie hin und wieder neu auflegst. Weil die neuen Leute, nehmen wir zum Beispiel das Thema Tomatenblätter entfernen. Aus irgendeinem Grund ist das Top-Thema, das Top-Video, über 1 Million Aufrufe. Und das hatten wir vor Jahren mal mit dem Marcel zusammen. Das war aus einer Spontanaktion. Ich bin dahin gefahren, wusste nicht, was wir machen. Sage ich, ach komm, lass uns ein Video dahin machen. Haben uns eine Viertelstunde dahin gesetzt und da ist dieses Video rausgekommen. Und das hatte halt einen enormen Erfolg. Und das habe ich einfach nochmal gemacht. Weil das machen, dieses Thema nehmen natürlich auch andere Kanäle dann auf oder haben es vorher schon gemacht und so. Und irgendwann wird deins halt nicht mehr vorgeschlagen. Ne? Auch deinen Abonnenten wird es nicht mehr vorgeschlagen, aber du möchtest ja. Ne? Du möchtest ja, dass die Leute hauptsächlich
deinen Content sehen. Muss man einfach so sagen, da muss man realistisch sein. Und deshalb versuche ich so ein Thema immer wieder zu machen. Oder unsere monatlichen oder fast monatlichen, was kann ich im April, im März, im September aussehen? Ne? Diese Aussaattipps. Und ja, ich gucke mir nie vorher an, das aus dem Vorjahr oder aus den Vorjahren. Und wir gehen da immer, also wenn ich es alleine mache oder mit dem Marcel, einfach immer komplett ohne Vorbereitung rein und überlegen, was setze ich jetzt im Oktober 2025, was möchte ich nochmal aussehen? So, das kann was anderes sein als im Vorjahr, weil es da vielleicht schon viel kälter war. Oder es zeichnet sich jetzt ab, dass es dieses Jahr kälter ist. Dann würde ich sagen, okay, vielleicht mache ich die und die Kultur dieses Jahr dann doch nicht. Ich kann das natürlich auch immer nur für unsere Region dann sagen. Wobei ich inzwischen mir schon mal einige Wettermodelle anschaue. Wie ist es gerade das Wetter in Bayern, in Sachsen, in Schleswig-Holstein und so weiter. Dass man dann sagen kann, ey Leute, ihr da in Bayern, vielleicht seid ihr ein bisschen vorsichtig damit. Aber das Interessante ist, glaube ich, gerade bei diesen Videos, dass da auch immer Erkenntnisse reinfließen. Also zum Beispiel aus dem Vorjahr, dass man dann auch mal sagt, ja, letztes Jahr haben wir das mit dem Feldsalat so gemacht. Versuch doch mal das und das. Das hat sehr gut geklappt oder das hat gar nicht geklappt. Und das kriege ich dann auch von Stamm-Zuschauern relativ häufig in den Kommentaren zu lesen. Ja, wir haben deine Aussaattipps April jetzt schon 3 Jahre in Folge geschaut und es kommt immer was Neues dazu. Es bleibt interessant und es ist einfach so ein Reminder nochmal, was kann man machen.
Und es ist ja auch wahrscheinlich so, dass man selber ja neue Kulturen vielleicht entdeckt, die man dann im letzten Jahr noch nicht hatte. Und das andere ist, dass man ja auch eigene Erkenntnisse aus dem Getanen erfahren hat. Das heißt also, entweder Marcel im größeren Stil oder du in deinem Garten machst ja auch deine Erfahrungen, kannst dann ja auch, und ihr sagt das ja auch, das merkt man ja auch in vielen Videos, dass man dann sagt, ja, das hat überhaupt nicht geklappt und das hat ganz gut geklappt.
Ja, genau, aber du hast da schon recht, es hat am Anfang schon Überwindung gekostet. Du dachtest dir immer, okay, du hast das Thema doch schon, das langweilt die Leute doch, und aber du musst halt auch immer an die neuen Abonnenten denken, ne? Das können ja x-tausend in dem Jahr sein und deshalb, irgendwann hab ich es dann einfach gemacht und es war in Ordnung.
Okay, und anscheinend wird es ja auch dir positiv quittiert, sonst würdest du es ja auch nicht so weitermachen. Wenn wir jetzt mal nochmal zurückschauen in das Jahr 2018, geplant wahrscheinlich schon 2017, ich weiß, also kannst du gleich erzählen, ich will dir ja gar nichts vorwegnehmen, aber du hast ja, also so ist zumindest meine Wahrnehmung, du hast ja das Garten-YouTuber-Treffen in Erfstadt ins Leben gerufen. Das hat stattgefunden, das erste Mal 2018 im Umweltzentrum Friesheimer Busch in Erfstadt. Und ich war auch da, 2019 war ich auch da. Und das war ja ein Riesenaufgebot an Menschen. Sprich Besucher, aber auch Garten-YouTuber. Ich weiß gar nicht, ob es nur YouTuber waren oder auch Instagrammer. Kannst du gleich drüber erzählen. Und wie viele Menschen dann auch dort waren. Also was ich gerne von dir wissen würde, wäre oder ist, wie hast du das geplant? Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Wie hast du das geplant? Und ja, wie geht all sowas, diese ganze Organisation, wie geht das vonstatten? Denn da müssen ja viele Dinge parallel laufen. Ne? Also du musst ja die YouTuber rankriegen, dass die da hinkommen. Du musst die Location klar machen, du musst Werbung machen, damit auch Besucher kommen. Und dann gab es dort ja auch Stände, wo man Jungpflanzen kaufen konnte. Das heißt, du musst auch dafür sorgen, dass Material dann von dir vor Ort ist. Also wie hast du das alles gewuppt neben YouTube?
Also das Ganze fing 2 Jahre vorher an, wo ich diese ganze YouTube-Szene, ich war da damals ja noch ein ganz kleines Schlusslicht, ne? Aber ich kannte den Ralf und ich hatte gesagt, es wäre doch mal schön, wenn wir uns alle treffen. So, und dann hatte ich die Idee, dieses Treffen beim Ralf zu machen. Oder er hat es dann auch vorgeschlagen. Und da kamen dann auch einige schon. So, und das war halt nicht öffentlich. Wir hatten zwar einen Livestream da gemacht und es gab auch Videos, es wurden Kochvideos gemacht. Die Leute konnten beim Ralf im Haus schlafen, im Zelt. Und es war ein echt schöner Tag. Der Rigotti, der war an dem Tag verhindert, der wäre gerne gekommen. Dann haben wir das im nächsten Jahr bei ihm gemacht. Und die Sachen hatte ich
am Anfang auch organisiert. Ne? Das waren alles meine Ideen und dann ging es dann halt immer weiter beim Rigotti. Da war ich dann irgendwann raus, weil das war dann irgendwann das Rigotti-Treffen, nicht mehr das interne Garten-YouTuber-Treffen. Ich hätte es gerne auch nochmal an anderen Orten gehabt, aber ja, die Rigotti-Location ist ja schon schön immer gewesen, war aber dann irgendwann auch nicht jedes Mal da. Aber schon damals, 2017, hatte ich mir gedacht, ja, das ist ein schönes, nettes Treffen unter, ich sag mal, Gleichgesinnten irgendwie. Aber es wäre doch auch mal schön, die Leute zu treffen, die viel wichtiger sind. Und das sind halt unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Und dann hatten wir erst überlegt, das in der Gartenoase zu machen. Nur man konnte ja nicht ahnen, wie viele Leute da kommen. Und Marcel meinte dann, ja, so viele Parkplätze habe ich nicht. Dann parken die hier alles zu, dann kommt das Ordnungsamt, dann brauchen wir Genehmigungen, dann ist dieses und jenes, dann muss ein Krankenwagen da stehen, ab einer gewissen Veranstaltungsgröße. Und das war eben zu unheimlich. So, ich hätte es wahrscheinlich gemacht, einfach mal kommen, lasse kommen, gucken, was passiert. Aber ich verstehe auch den Marcel, ja, der das dann doch nicht so wollte. Wir hatten mal so eine Tomatenverkostung gemacht und da kamen schon 200 Leute damals. So, und das war auch noch ein kleiner Kanal. Und dann hat sich durch einen Zufall der Kontakt zu dem Umweltzentrum in Erftstadt ergeben. Also wirklich ein Zufall, mit Leuten unterwegs. Und dann hatten wir die Carla, die da zuständig ist, getroffen. Und die kannten sich von früher. Und auf dem Wege in einem Geschäft für Saatgut in Erftstadt, lustigerweise, wurde dann so der Kontakt hergestellt. Dann hatten wir telefoniert. Und sie sagt, ja, wir haben so ein großes Gelände hier. Das ist der Friesheimer Burg. Das ist ein ehemaliges belgisches Kasernengelände. Und das hat die Stadt Erftstadt den Vereinen zur Verfügung gestellt, die irgendwas mit Natur- und Umweltschutz zu tun haben. NABU, da gibt es einen Imkereiverein, da gibt es Jugendvereine. Und sie sagt, wir haben immer im Mai unseren Tag der offenen Tür. Und wir haben viel Platz auf dem Gelände. Macht doch parallel euer Garten-YouTuber-Treffen da, weil die kümmern sich um die ganze Logistik, Genehmigungen, was in Erftstadt nicht schwer ist, weil die arbeiten sehr gut miteinander. Und auch die Stadt und diese Umweltverbände, die arbeiten nicht gegeneinander, wie das in vielen Städten ist, die arbeiten wirklich miteinander. Und ja, insofern musste ich mich da um Sachen wie Genehmigungen nicht kümmern. Das war oder ist nach wie vor deren Ding. Und das ist praktisch eine Win-Win-Situation. Wir haben da die Fläche und die haben dann nochmal ganz andere Leute, die da hinkommen. Und das war ja vom ersten Treffen bis heute. Also dieses Jahr hatten wir 9 Besucherrekord, dass die Leute aus ganz Deutschland da hinkommen. Ja, und am Anfang, es waren am Anfang mehr YouTuber da. So, und es war neu, es war auch wirklich die Chance und es ist ja eigentlich nach wie vor so fast das einzige Event, wo man viele YouTuber mal persönlich treffen kann. Und es wurde von Anfang an halt gut angenommen und genau, für den Marcel auch inzwischen ganz wichtiges Event, um halt auch, er zieht halt auch extra Jungpflanzen für Erftstadt vor. Und die anderen, denen habe ich gesagt, genau, ihr könnt da halt Jungpflanzen verkaufen. Anfang waren einige, ja, ich möchte die gerne verschenken. Sag ich, das hört sich erstmal gut an, aber für andere ist es zum Beispiel inzwischen auch eine wichtige Einnahmequelle oder eine willkommene und du machst dir komplett das Geschäft damit kaputt. Also habe ich mich erstmal unbeliebt gemacht und gesagt, nee, ihr solltet schon das und das ungefähr nehmen, ne? Dass ihr euch da alle so auf einem Level seid, war leider nötig. Ja, es kommen halt jedes Jahr andere. Ich weiß nicht, während Corona ist es, glaube ich, ein oder zweimal ausgefallen. Und danach haben wir aber wieder angefangen. Und dieses Jahr Besucherrekord mit 5.500 bis 6.000 Leuten. So genau kann man das nie sagen. Basiert auf ein bisschen auf Zählungen, ein bisschen auf Schätzungen. Man sieht das ja auch, du warst ein paar Mal da. Ich sehe das Gelände ja an dem Tag nie von außen, wo da überall Autos geparkt sind. Und ich versuche halt auch immer, andere Leute einzuladen. So, es ist für mich halt immer, es ist für mich auch manchmal frustrierend, weil ich kann dir sagen, ich mache nach wie vor diese Veranstaltung einfach aus aus Spaß. Ne? Wir haben da keinen Eintritt, ich verdiene da nichts dran. Die Zeit, die ich, gut, wir haben einen Burago-Stand, aber ich sag's mal so, die Sachen in den Regalen zu lassen und als, wir sind ja eigentlich ein reiner Online-Shop, das wäre besser, als da hinzufahren und die da zu verkaufen. Also das macht schon mehr Arbeit. Aber trotzdem, wir machen es gerne. So können die Leute sich auch mal die Sachen anschauen. Aber ich persönlich verdiene da nichts dran, was viele glauben. Und deshalb ist es auch schon mal ein bisschen frustrierend manchmal, so die ganze Planung so. Und wenn man da so einige von so Kollegen die Kommentare hört, so als ob ich mir die Taschen daran voll machen würde. So ein Quatsch. Und es werden dann Anforderungen gestellt. Einige YouTuber hätten gerne von mir, wenn sie denn kommen, das Hotel bezahlt. Sag ich, wie, von welchem Budget soll ich dir jetzt ein Hotel bezahlen, damit du da deine Fans treffen kannst? Ne? Also sorry, da müssen wir auch mal eine Grenze ziehen. Das wäre jetzt anders, wie wenn ich jetzt irgendeine Messe machen würde, so ein Influencer-Gedöns. Aber das ist es halt nicht. Das ist halt wirklich so eine gewachsene Veranstaltung mit dem Augenmerk, dass da eigene Jungpflanzen verkauft werden können. Oder einfach mal kommt so dahin als YouTuber oder Instagrammer. Damit habe ich 2024 angefangen, auch Instagrammer einzuladen. Ja, und die meisten wollen halt auch gerne ein paar Mal wiederkommen, ne? wenn es passt. Weil einige kommen aus Berlin, andere kommen aus Hamburg. Es passt halt nicht immer.
Und so ein bisschen hast du die Frage jetzt schon beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem noch. Nehmen wir einfach mal die das Hotelzimmer gerne möchten, raus. Dadurch, dass das ist ja auch nicht gesponsert von irgendwem, soweit ich weiß.
Nee.
Genau. Wie ist denn, ich sag mal, die Stimmung bei den Content-Creatern, wenn du die anfragst? Also sind die, also freuen die sich darauf, dass die kommen können und dass sie dort ihre Fans treffen und dass sie vor Ort sein können? Oder muss man sie überzeugen, dabei zu sein? Also das ist zum Beispiel etwas, was ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das angenommen wird.
Also das ist ganz, ganz gemischt. Es gibt jetzt schon welche, die fragen mich, wann ist der nächste Termin für Erftstadt? Dann sage ich immer wieder, sorry, kann ich euch nicht sagen, den Termin gibt das Umweltzentrum vor für ihren Tag der offenen Tür. Und sobald ich den weiß, kann ich euch das sagen. So. Dann haben wir eine oder einige WhatsApp-Gruppen, wo viele Garten-YouTuber drin sind. Und ich, sobald ich den Termin habe, schreibe ich rein, hey, am 5. Mai, 15. Mai, wie auch immer, ist wieder das Treffen in Erftstadt. Sag mir bitte Bescheid. So. Und einige sagen dann, ja, ich muss mal schauen, ob ich es schaffe. Andere sagen, nee, ich komme nicht. Oder ja, wir sind auf jeden Fall dabei. Aber inzwischen ist der Großteil, oder ein Großteil, gerade so die größeren Kanäle, die reagieren da null drauf. Ne? Da kommt auch nicht mal ein Feedback. Nee, ich kann dieses Jahr nicht kommen, schaffe ich nicht. Stehen dann aber teilweise doch an diesem Tag da vor der Tür. Was ich schon recht komisch finde. Das macht meine Arbeit, die Vorbereitung, nicht einfacher. Es wäre ja auch schön zu sagen, gerade bei so einem großen Kanal, ey, der oder die kommen an dem Tag, die könnt ihr treffen. Dann würden vielleicht noch mal mehr Leute kommen, um ihre persönlichen Leute da kennenzulernen. Aber das passiert einfach nicht mehr so häufig, wo ich mir dann schon mehrmals gedacht habe, warum mache ich das eigentlich noch? Aber dann findet das wieder statt, dieser Tag. Und dann denke ich, ja, genau dafür mache ich es. Um all diese Leute, und die meisten sind wirklich glücklich da. Das kann man merken, ob die jetzt Pflanzen da mitnehmen oder nicht. Genau dafür mache ich es. Und für die ganzen Gespräche, es ist so surreal, gerade am Anfang, wenn Leute kommen, ja, kann ich ein Autogramm oder ein Foto mit dir haben? Mit mir? Ich gucke mich dann auch, meinst du nicht jemand anderen? Ja, genau, dafür mache ich das.
Deswegen habe ich das eben auch ein bisschen gefragt oder ein bisschen gebohrt, um zu fühlen, wie die Content-Creator-Seite das sieht. Ich bin damals auch mit einem Gefühl dahin gefahren, was erwartet mich da, und war dann super positiv überrascht, dass es halt diese offenen Gespräche gibt. Also ich habe mich da ganz lange mit Tobi Kabel unterhalten oder mit Max vom Gartenkanal oder mit Stefans Hobbygarten. Ich habe dort den kleinen Horrorgarten kennengelernt, also obwohl die da gar keinen Stand hatten, die waren einfach nur als Gäste vor Ort auch, habe mich mit denen aber ganz lange unterhalten Und also dieser Austausch, der da stattfindet, der ist schon wirklich sehr gut. Und ich finde, das ist wirklich, also Erftstadt ist ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Das ist nicht einfach nur, ich komme da hin und kann da Pflanzen kaufen, sondern das ist schon wirklich ein schönes Netzwerktreffen, muss man sagen. Und deswegen hoffe ich, dass es das auch weiterhin geben wird. Und dann plan bitte einfach die 10-20% Spontanitätsgäste ein. Die gehören wahrscheinlich immer dazu.
Ja, wahrscheinlich. Es ist halt auch sehr viel Arbeit und es hört sich jetzt alles so frustriert an, aber wie gesagt, eigentlich soll es das auch gar nicht sein.
Und ganz so schlimm kann es nicht sein, sonst würdest du es nicht immer wieder machen. Wie gesagt, der Tag an sich ist genau. Ja dann immer schon wieder Entschädigung dafür wahrscheinlich. Und es fällt natürlich auch voll in die Gartenstartsaison, auch bei dir.
Ja, ich hätte es gerne Mitte April eigentlich das Treffen, weil dieses Jahr war es sehr spät, ich glaube am 18. Mai. Da haben die meisten Leute ihre Tomaten, Gurken etc. schon. Und das ist dann auch ein bisschen doof für Marcel oder andere, der dann viele Tomaten mitbringt, wenn er dann halt wieder ganz viel mit nach Hause nehmen muss. Deshalb Mitte April wäre mir lieber. Aber gut, ich mag mich da auch natürlich nicht in die Terminfindung zu sehr mit einmischen. Aber ich kann es immer mal wieder als Wunsch äußern.
Dann schauen wir mal, wie es nächstes Jahr aussieht. Du hast jetzt schon ein paar Mal Borago erwähnt, beziehungsweise deinen Online-Shop. Wie kam es dazu, dass du einen Online-Shop eröffnet hast und was kann man dort erwerben?
Ja, das kam damals, ich glaube, das war 2017, fing die Planung an. Da hatte ich gerade 18.000 Abonnenten, wo dann Kumpel, der in Aachen studiert, Informatik studiert, aber nicht so wirklich Bock darauf hatte mehr, gesagt hat, ja, warum hast du doch keinen eigenen Shop? Du könntest ja so Merchandising machen. Sage ich, ja, Merchandising ist nicht so meins, sehe ich jetzt auch nicht, kauf sowas auch selber nicht. Ich möchte eher was Nachhaltigeres machen. Zum einen von den Artikeln her, zum anderen von dem ganzen Konzept. Und zwar den Leuten das anbieten, von dem ich weiß, was man im Garten benötigt oder was wirklich hilfreich ist. Und auch so Sachen, die nicht überall in Baumärkten zu erhalten sind, beziehungsweise nicht in dieser Qualität. Und was am Anfang auch sehr gut ging, sind diese Tomatenhaken. Das sind einfach so kleine Haken mit Schnur drum. Das hilft, dass man mehr Tomaten ernten kann tatsächlich. Das ist was aus dem Profibereich. Und man kann die Tomaten ablassen und die können weiter wachsen. Kurz Beschreibung. Und dann kamen halt immer mehr Sachen dazu. Dann Gemüseschutznetze, die wir selber konfektionieren, die man zum Beispiel über den Kohl drüber machen kann, um ihn vor Raupenfraß zu schützen. Dann haben wir Multitopfplatten und ein Jahr später kam dann Biosaatgut, also Samenfestes. Und inzwischen haben wir, ich glaube, 2200 Artikel, wovon 1000 nach wie vor komplett Biosaatgut ist. Tendenz jedes Jahr steigend. Und das Ganze, das fing halt wie jeder Shop sehr klein an. Wir hatten da jetzt nicht sehr viel rein investiert, also wirklich sehr, sehr wenig. Und der Marco, also mein Geschäftspartner, der wollte gegen meinen Willen den Shop selber programmieren. Ich sagte, bist du wahnsinnig? Da muss ein Bezahlsystem rein, da geht es um Datenschutz und so. Lass uns doch sowas wie Shopify nehmen, was alle anderen machen. Und er sagt, nee, er hat seine Gründe. Und dann sage ich, ja komm, mach. Ja, und da ist der Shop rausgekommen und diese Shop-Software mit Updates ist bis Juni dieses Jahres gelaufen. Dann gab es aber auch von uns, inzwischen arbeiten Programmierer für uns, ein großes Update, was mehr so im Hintergrund gelaufen ist und uns auch in Zukunft mehr Möglichkeiten gibt. Auch wenn es dann endlich mal darum geht, auch ins Ausland zu versenden, Gutscheine, das, was immer gefragt wird bei uns. Ja, und dann hat sich halt immer die Produktpalette entwickelt und angefangen hat das bei mir, hier wo ich gerade sitze im Büro, wo ich meine Videos schneide, mit 3 Metallregalen aus dem Baumarkt, wo die ersten Sachen waren. Und dann habe ich jeden Tag ein Stündchen Pakete gepackt. Das wurde dann aber schnell so viel, ich hatte eine Gartennachbarin davon erzählt und die meinte, ja, Kinder sind gerade aus dem Haus, sie weiß nicht, was sie machen soll, ob sie keinen Minijob bei mir haben sollte, könnte. Dann haben wir hier angefangen, jeden Morgen 3 Stunden Pakete zu packen und die dann zur Post zu bringen. Das ging dann so, bis die Postfiliale irgendwann gesagt hat, ihr kommt hier mit so vielen Paketen jeden Tag an, die nehmen wir nicht mehr an. Geht bitte in die Großabnahmestelle. Haben wir zum Glück auch in der Stadt. Und dann wurde das aber auch irgendwann zu klein hier. Dann haben wir von Marcel den Keller gemietet. Das waren 200 Quadratmeter in der Gartenoase. Aber auch das ist sehr schnell zu klein geworden. Dann haben wir noch ein Außenstück gemietet, wo dann so Paletten standen mit Sachen, die nass werden durften, wie den Quickboards. Hatte aber den Nachteil, dass die erstmal getrocknet werden mussten, weil auch durch die Folie ist Wasser reingekommen und wir hatten dann teilweise nasse Sachen verschicken müssen. Ja, und dann haben wir 2022, glaube ich, war das in Pulheim in Brauweiler eine große Halle mieten können, 1200 Quadratmeter mit Büroräumen und da sind wir immer noch. Aber das Ziel ist es, irgendwann eigenes Gebäude bauen zu können. Aber ja, versuch mal um Köln rum ein Grundstück zu finden, da kannst du vergessen. Oder das ist so horrend teuer, das möchtest du gar nicht. Aber da träumt mich schon von, eine eigene Halle mit Photovoltaik drauf, mit einem teilweise begrünten Dach, mit einer Grünfläche da draußen. Auch zum Beispiel, dass da ein großer Folientunnel steht, dass wir dann da Jungpflanzen von Biogärtnereien annehmen können, eine Zeit lang gießen und dann versenden. Ne? Dass wir zum Beispiel dieses ganze Außengelände mit Obstbäumen, mit blühenden Sachen, falls wir mal Gäste haben und vielleicht auch einen kleinen Werksverkauf dann kriegen. Das ist so meine Vision davon, was ich gerne hätte. Aber gut, eins nach dem anderen. Und ja, was ich immer, wenn ich, man wächst ja so da rein und manchmal kriegt man so die Sachen, die sich entwickeln, gar nicht so mit, obwohl man es jeden Tag hat. Und manchmal denke ich mir, oh, okay, wir sind von der kleinen Firma hier bei mir im Büro mit 2 Regalen zum Arbeitgeber geworden. Wir haben also fest ungefähr 12 volle Stellen, die bei uns arbeiten. In der Hauptsaison, da haben wir viele Aushilfen, die bei uns helfen, die Pakete zu packen. Das sind teilweise ältere Leute, das sind aber auch sehr junge Leute. Wir haben eine Gesamtschule und Gymnasium hier um die Ecke und die Oberstufe, das ist ein beliebter Job dann. Immer für ein halbes Jahr, die wissen das auch für die Hauptsaison. Dass es bei uns recht begehrte, gechillte Jobs gibt und wir haben teilweise in der Hauptsaison 50 Personen, die bei uns Pakete packen jeden Tag.
Nicht schlecht. Und du bist weiter im Wachstum und du hast Zukunftspläne. Das hört sich alles sehr gut an. Du sagst aber auch, man wächst da rein. Und du hast erzählt, du hast Tontechniker gelernt. Du hast dann Webdesign gemacht, Mediendesign gemacht. Du hast den YouTube-Kanal gemacht. Jetzt leben wir ja alle nicht von Luft und Liebe, sondern man muss ja irgendwo auch Geld verdienen. Wie hat das bei dir immer funktioniert? Denn so wie es sich anhört, warst du ja nie irgendwo angestellt.
Das stimmt.
Manche können das ja auch nicht. Also die müssen ihr eigenes Ding machen, was ja auch super gut ist. Aber du musstest ja auch immer irgendwie Geld verdienen. Und wenn du jetzt einen YouTube-Kanal startest, verdient man damit ja nicht. Also ich eröffne ja nicht einen Kanal und verdiene dann Geld, sondern ich muss mir ja erstmal was aufbauen. Genauso wie das mit Borago wahrscheinlich war. Wenn du sagst, du hast 3 Schwerlastregale im Büro stehen gehabt, dann wird man davon wahrscheinlich auch keine großen Sprünge machen. Das heißt, wie hast du deinen Lebensunterhalt immer verdient? Also warst du da immer irgendwie so spitz auf Knopf oder hast du dir irgendwie ein Polster geschaffen?
Nein, ich hatte ja damals, ich habe ja meine Selbstständigkeit, die besteht ja nach wie vor so. Ich hatte ja noch Bestandskunden. Ich habe ja keinen Cut gemacht. Ich habe jetzt nicht gesagt, so Werbekunden, tschüss. Ich fange jetzt mit YouTube an bei null. Das ist parallel gelaufen. So, inzwischen nehme ich eigentlich kaum noch neue Kunden an im Bereich Werbung. Da muss mich das persönlich schon sehr interessieren, ne? Was mich dann selber reizt und dass ich auch nicht ganz da rauskomme. Deshalb war das eigentlich kein Problem.
Okay, und wenn du, wenn die Dinge dann liefen, also du hast YouTube gestartet, das lief, du hast Burago gestartet, das lief, Erftstadt geplant, das lief auch, auch wenn es jetzt monetär für dich nichts bringt, aber alles ist soweit in trockenen Tüchern irgendwo. Und dann denkt man sich, dann sitzt du da und denkst so, jetzt mache ich erstmal 3 Monate Retreat in Südfrankreich und schreibe ein Buch. Oder wie war das? Denn du hast ja ein Buch rausgebracht, das heißt einfach mehr ernten, im Löwenzahn Verlag erschienen. Wie kam es dazu, dass du ein Buch schreibst? Kam der Verlag auf dich zu oder hast du für dich gedacht, nee, ich muss jetzt alles, was ich mal in den Videos rausgehauen habe, das muss ich jetzt mal ein bisschen destillieren und das Destillat muss ich mal auf Papier bringen. Wie war das?
Also der Verlag ist tatsächlich nicht auf mich zugekommen, sondern umgekehrt, weil wir hatten von Anfang an im Shop Bücher aus dem Löwenzahn Verlag. Es war doch immer eine super persönliche Zusammenarbeit und dann hatte ich mit der Katharina, meiner Ansprechpartnerin in dem Verlag, der einfach mal gesagt, du hör mal, ich habe da was zu sagen. Und die fand das super, hat sich auch dafür eingesetzt bei ihrem Chef. Und das hat dann nochmal eine Zeit gedauert, bis dann mein Titel oder das, was ich vorhatte zu schreiben, eigentlich wollte ich mal was ganz anderes schreiben, bis wir dann ein gemeinsames Konzept hatten. Und dann habe ich das neben der anderen Arbeit gemacht. Ich habe das auch teilweise prokrastiniert. Das heißt, die Abgabetermine haben wir 2-mal verschoben, weil es gab Tage, da hatte ich einfach keine Lust darauf. Und parallel kamen dann aber auch noch andere Verläge auf mich zu. Aber ich habe mir gedacht, komm, bleibst du jetzt bei dem Verlag, den kennst du. Ja, und so ist dieses Buch entstanden. Aber parallel bin ich bei anderen kleinen Buchprojekten dran im Eigenverlag. Also es ist nicht mein Verlag. Das erste haben wir, das sind 34 Seiten. Das ist eine Broschüre, die ich gerade aber auch nur bei uns im Shop anbiete, über den Anbau von Knoblauch, Zwiebeln und Lauch. Weil so interessant die Arbeit mit so einem Verlag ist, so anstrengend ist das auch, wenn, da sind wir wieder bei dem, was ich nicht mag, wenn die andere da reinquatschen. So. Die geben vor, welche Sprache du zu sprechen hast, welche Inhalte nicht. Hört sich jetzt alles sehr negativ an. Habe ich teilweise auch so empfunden, aber aus anderen Sachen konnte ich natürlich auch lernen oder aus deren Erfahrungen was mitnehmen. Und da soll gerade so eine ganze Reihe entstehen an kleinen Büchern, die auch sehr günstig sein sollen, zu gewissen Themen. Im Moment, lustigerweise heute Nacht habe ich eins angefangen, da geht es nur um Jungpflanzenanzucht. Wird ähnlich sein, so 50, 60 Seiten als Broschüre gedruckt. Und auch das läuft gerade parallel. Also den Luxus, mich da nach Südfrankreich abzusetzen und dann ein Buch zu schreiben oder solche Späße, das ist einfach nicht drin. Und ich glaube, ich würde auch wahnsinnig in der Zeit, wenn ich meine anderen Sachen nicht machen könnte. Ne? Weil ich möchte ja jede Woche mindestens ein Video rausbringen. Klar, die könnte ich auch aus Südfrankreich machen. Aber außerdem braucht mein Garten mich ja.
Und wenn man jetzt mal darauf schaut, auf das Video machen, zum Beispiel ein Video pro Woche, dann hast du deinen Shop. Lassen wir aber das Buch mal außen vor, weil das ist kein, würde ich mal behaupten, kein Alltag. Wobei, wenn du jetzt sagst, dass du die Broschüren erstellst oder kleinen Bücher erstellst, gehört das vielleicht doch ein bisschen auch mit zum Alltag, weil es ja mehrere werden sollen. Aber wie sieht bei Sascha ein typischer oder untypischer Alltag aus? Also wie funktioniert der? Geht man vormittags hin und dreht ein Video oder und nachmittags kümmert man sich um den Shop? Oder hast du mit dem Shop vielleicht auch gar nicht so viele Berührungspunkte, weil du ja Angestellte hast? Also wie funktioniert dein Alltag?
Das ist auch sehr dynamisch, das ändert sich. Also ich schätze es, nicht zu früh aufzustehen, so 9 Uhr ist im Moment das, was sich so eingependelt hat. Aber ich muss auch sagen, ich arbeite meistens bis 3-4 Uhr nachts. Das ist dann, ja, es verläuft sich dann, okay, irgendwann ich gucke YouTube-Videos. Meistens morgens irgendwelche aktuellen Sachen für die Firma, die anstehen, weil meine Kolleginnen dann auch arbeiten oder auch mein Kollege, der Marco, dass dann irgendwelche Sachen zu besprechen sind. Wir machen den Einkauf, das mache ich nach wie vor selber mit einer Kollegin. Dann habe ich auch kriege ich so ein Gefühl dafür, was wurde die letzte Woche gekauft. Wir entwickeln neue Produkte oder gucken, welche Produkte können interessant sein. Man muss sich natürlich auch immer um Probleme kümmern, sei es mit Kunden, mit Mitarbeitern, irgendwelche technischen Sachen, was mal nicht funktioniert in der Logistik. Und im Großen und Ganzen habe ich aber nicht mehr so viel damit zu tun. Jetzt, als der Knoblauch kam, habe ich auch mal, das ist bei uns nochmal so ein Peak in der Nebensaison, wo dann einige 100 Bestellungen am Tag reinkommen. Dann habe ich dann auch nochmal geholfen, Pakete zu packen. Aber sonst geht das auch alles ohne mich inzwischen. Ja, dann überlege ich mir recht spontan. Ich habe hier, liegt gerade lustigerweise vor mir, ist eine Liste mit Videoideen, wo ich mir überlege, was ist gerade interessant für die Leute, was wollen die sehen, was brauchen die? Und mache ich es alleine, mache ich es mit Marcel, mache ich es mit anderen Leuten, was ergibt sich so? Und ja, je nachdem fahre ich dann in den Garten, der ist dieses Jahr ein bisschen zu kurz gekommen, deshalb konnte man im letzten Sonntagsvideo sehen, es wächst schon eine ganze Menge Unkraut, aber das ist gar nicht schlimm, weil das ist auch bald wieder weg. Und ich ernte halt gerade eine ganze Menge bei super wenig Arbeit im Garten und das schon seit 2 Monaten eigentlich. Und ja, dann halt, klar, es bleibt genug Zeit für private Dinge, aber besonders gerne arbeite ich halt nachts, vor allen Dingen meine Videos schneiden oder Sachen an den Büchern schreiben, an neuen Artikeltexten rumfeilen, irgendwelche strategischen Sachen planen. Das ist halt für mich nachts, da ruft einen meistens keiner an. Da wollen keine Leute irgendwas von einem und du wirst dann halt nicht aus dem kreativen Workflow da so rauskatapultiert.
Ich beende die Gespräche ja gerne, indem wir wieder im Garten landen. Dein Buch heißt Einfach mehr ernten und du hast im Gespräch eben auch schon mal die Tomatenhaken erwähnt, womit man aus einer Tomatenpflanze halt ein bisschen mehr rausholen kann. Das hört sich alles immer so ein bisschen nach Effizienz an. Aber ich glaube, es geht dabei nicht um Effizienz oder indirekt schon um Effizienz. Also es geht nicht darum, möglichst viel aus dem Garten herauszuholen, sondern es geht ja, glaube ich, eher darum, wenn du gärtnerst, dass du mit möglichst wenig Aufwand das Beste aus dem Garten rausholst. Ist das so? Und wenn ja, gebe ich dir den Tipp, pack in das Pflanzloch von den Tomaten zu den Tomatenhaken noch ein rohes Ei.
Es ist tatsächlich beides, ne? Weil du hast halt in der Regel heutzutage nicht mehr die riesigen Gärten wie früher, gerade hier im stadtnahen Bereich. Und es ist schon, dass ich gerne aus einer kleinen Fläche viel rausholen möchte. So, und das hört sich jetzt erstmal an nach Ausbeutung der Natur und intensiver Landwirtschaft, aber das ist es gar nicht. Das ist ja auch, werfen wir mal kurz Permakultur, den Begriff da rein. Einige haben total romantisierte Auffassungen davon, was das überhaupt ist und so. Aber es geht ja auch darum, den Boden permanent, ne, zu nutzen, ne, dass immer Kulturen dastehen. Und das mit der Effizienz fängt ja schon an, dass ich in jedem Monat was ernten möchte. Und das gelingt mir auch. Ich kann auch im Januar, im Februar was ernten. Aber auch durch Planung, und da gehe ich halt sehr in meinem Buch drauf ein, dass du halt in ein Beet nicht, du setzt den Kohl, davor nichts, danach nichts, sondern das Ziel, also kann man machen, muss man aber nicht, wenn es Stress bedeutet, dass ich 3 Kulturen da rein habe. Dass ich zum Beispiel den frühen Salat, dann kommt ein Kohl da rein und zum Winter kommt dann zum Beispiel der Knoblauch fürs nächste Jahr. Oder es kommt dann Feldsalat hin oder sowas oder eine Gründüngung. Dass ich also praktisch dadurch die Effizienz steigere. Und was ich immer interessanter finde, ist die Vertikale. Also ich habe dieses Jahr zum Beispiel Zucchinis nicht über den Boden kriechen lassen, sondern nach oben geleitet. Und das hat super funktioniert. Habe im letzten Video auch nochmal so ein Feedback dazu gegeben und auch in den Kommentaren von Leuten, die das auch jetzt dieses Jahr gemacht hatten, nachdem die das bei mir gesehen haben, geschrieben, wie genial das ist, dass du viel weniger Mehltau hast zum Beispiel. Du kannst länger ernten, du kannst mehr ernten. Oder halt, ich habe mir über den Weg aus alten Tunnelteilen einen Bogen gemacht. Da wuchsen Bohnen dran, Gurken. Gut, Gurken waren dieses Jahr nicht gut. Dass du einfach diesen ungenutzten Raum nutzt. Klar, du musst immer ein bisschen auf Schattenwurf achten, dass du jetzt nicht an die dir andere Beete dadurch schlechter machst irgendwie, wenn du die beschattest damit. Aber im Allgemeinen funktioniert das sehr gut. Und das ist auch immer, als was man das Ganze, diesen Selbstversorgungsgedanken sieht. Ne? Für mich ist da immer die Sache, ja, ich möchte viel aus meinem Garten ernten bei einem überschaubaren Arbeitsaufwand. So. Und ich möchte in jedem Monat des Jahres was ernten. Und ich hätte auch gerne wiederholbare Prozesse, so wie mit meiner Pflanzenanzucht. Ich kaufe mir jetzt nicht jedes Jahr neue Multitopfplatten oder sowas. Dass sich das Ganze auch, gut, da gibt es auch von anderen Kanälen Rechnungen zu, dass man da auch, also ich bin der festen Überzeugung, ich spare eine Menge Geld durch den Garten. Selbst wenn man die Grundstücksmiete abzieht und so, was ich an Saatgut ausgebe, lassen wir YouTube mal ganz außen vor. Ich spare eine ganze Menge, weil ich bilde mir ein, das hat Bioqualität bei mir. Und wenn ich das alles kaufen würde, da wäre ich viel, viel mehr los. Jetzt kann man natürlich die Zeit, die man da reinsteckt als Arbeitszeit, okay, in der Zeit könntest du natürlich irgendwas Lukrativeres machen, aber ja, es bleibt halt auch immer ein Stück Freizeit. Ne? Das ist und zwar eine positive Freizeitgestaltung für mich, die auch einen psychologischen Aspekt hat. Ne? Du entschleunigst dich damit, du trainierst deinen Körper damit. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio, sollte ich vielleicht mal machen, aber gerade nach dem Winter. Aber für dieses Jahr habe ich mir zum Beispiel viele Winterprojekte vorgenommen, dass ich die Arbeitslast so ein bisschen verteile, dass ich Sachen, die ich jetzt machen kann oder in den nächsten Monaten, sei denn, wir haben Meter hoch Schnee, was seit den 80ern nicht mehr vorgekommen ist, dass ich das jetzt im Winter mache und dann in der arbeitsreichen Zeit im März, April diese Arbeit nicht mehr machen wollte, es musste. Ich hatte zum Beispiel Anfang dieses Jahres noch jede Menge kriechenden Hahnenfuß und Girsch in den Beeten, was da im Herbst wieder reingewachsen ist. So, das soll jetzt über den Winter alles entfernt werden, beziehungsweise habe ich kontinuierlich im Jahr jetzt entfernt. Und die Arbeit habe ich im nächsten Frühjahr nicht mehr, weil die Pflanzen, die so schnell wachsen, die dann auch nicht nach oder keimen. Und da gibt es auch viele andere Sachen, die ich da jetzt noch machen kann. Und es ist halt im Winter, man bewegt sich ja eh nicht so viel im Freien, glaube ich, ganz gut für den Körper sowas zu machen.
Das heißt also, Effizienz wäre vielleicht sogar das falsche Wort, sondern du versuchst auch nicht das Maximum aus dem Garten rauszuholen, sondern das Optimum, richtig?
Das kann man schon so sagen. Das, ja, gefällt mir. Und das ohne rohes Ei unter den Tomaten.
Ja, auf jeden Fall. Und ohne Fische. Zum Schluss habe ich immer noch zwei Fragen. Meine erste Frage. Du hast eben davon gesprochen, dass du dir wünscht, irgendwann eine eigene Halle zu haben. Du hast in deinem letzten Video schon mal angeteasert, dass du so ein bisschen in Richtung Tiny House denkst. Und meine Frage dazu wäre, was möchtest du mittel- oder langfristig erreichen? Sei es realistisch oder seien es Träumereien, aber was schwebt dir so im Kopf vor? Wie soll es bei dir weitergehen?
Ich habe tatsächlich noch nie im Leben so eine Langzeitplanung gehabt. So viele Sachen ergeben sich, die auch positiv sind oder sich als positiv gezeigt haben. Ich habe Pläne, gewisse Sachen, aber da sind aber auch Geschäftsideen hinter, da mag ich jetzt nicht so drüber sprechen. Aber ich möchte in dem Bereich bleiben. Wir wissen ja nie, was aus YouTube wird. Ne? Wird das irgendwann vielleicht hier in Europa nicht mehr funktionieren? Neues Gesetz, wir verdienen kein Geld mehr. Kann ich mir das noch leisten, diese Zeit da reinzustecken? Ja, wie gesagt, das mit der Halle, das wäre schon so etwas, ein kleiner Teil davon, was ich mir noch vorstellen könnte. Das mit dem Tiny House, das ist jetzt wirklich so ein Spaßprojekt, wobei es auch auf meinem Kanal erscheinen würde. habe mir so einen Anhänger geholt von einem Traktor, 5 Meter lang, 2,15 Meter breit, 1,20 Meter hoch, zwei Achsen, so. Relativ günstig bekommen. Und für den Obstgarten, wo ich ja nichts bauen darf, könnte ich das dann hinstellen. Es ist aber kein Tiny House, wo ich drin leben möchte, sondern so etwas, wo ich vielleicht mal ein Wochenende drin wohne. Oder wenn Gäste kommen, es sind immer mal wieder Anfragen, ja, kann man dir helfen? So, und dann sage ich, ja klar, kannst kommen, brauchst auch kein Hotel, kannst in meinem Tiny House wohnen. So. Ich stecke da seit Monaten viel Denkarbeit rein. Auch an sowas lernt man ja Sachen, sowas wie Bauphysik, Wärmebrücken, Isolation, natürliche Baumaterialien. Ich will jetzt auch keine Sachen da reinbauen, die dann irgendwelche Ausdünstungen haben, die schädlich sind, was viele leider in diesen Tiny Homes machen. Und es soll einfach so gebaut sein, dass es 50 Jahre stehen kann, ohne dass das irgendwie, dass da irgendwas faul wird oder verrottet oder so. Es soll Kontrollen für die Luftfeuchtigkeit geben. Es soll Solar haben. Also Sachen, die mich selber interessieren. Da wird es dann natürlich dann auch parallel zu den anderen Videos dann einige Videos zu geben. Und ich stelle mir dann halt vor, so einen Content zu machen, der vielleicht mal von diesem rein informativen Content auch mal weggeht in dem Fall, wo ich dann einfach mal in einem Wintersturm da durch den Garten gehe, in dem Tiny House und mache da meine Saatgutplanung nachts bei offenem Feuer im Kamin für das nächste Jahr. So solche Sachen. Denn sowas gucke ich mir im Winter jedenfalls selber gerne an. Oder ja, ne, du weißt ungefähr die Richtung, die ich da meine, denke ich. Aber mit angefangen zu bauen habe ich noch nicht. Da hat mir bis jetzt so der finale Moment gefehlt. Ich weiß, wo ich die Materialien herkriege. Ich weiß wahrscheinlich, welche Materialien. Jetzt sind noch einige Schweißarbeiten. Da hat sich zum Glück jemand gemeldet bei mir. Ich hatte dazu aufgerufen, ob mir jemand helfen kann. Ich werde auch nochmal einen Aufruf machen, wenn es dann in die Bauphase gibt, ob da Leute da sind, in dem Bereich, wann immer die Zeit haben, ob einfach mal zum Helfen zu kommen. Also ich haben auch schon bei so Projekten mal geholfen, jetzt nicht ein Tiny House, aber ich finde das immer sehr interessant und man kann auch was dabei selber lernen. Aber ob ich es dieses Jahr schaffe, was das eigentliche Ziel war und eigentlich noch ist, weiß ich nicht.
Irgendwann ist der letzte Giersch auch entfernt und der letzte kriechende Hahnfuß. Und dann findest du vielleicht die Zeit dafür. Meine zweite und damit letzte Frage. Stell dir vor, du könntest dir von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und du hättest die Garantie, dass sie bei dir im Garten gedeiht. Welche Pflanze wäre das?
Gute Frage. Also, es wäre irgendein Obstbaum. Es wäre definitiv irgendein Obstbaum. Ich finde Avocados interessant, aber auch sowas wie Mangos, so Sachen, die du nie in einer gescheiten Qualität hier in Deutschland kriegst. Aber auch ich denke, es wäre wirklich ein Orangenbaum. Also normale Apfelsine, nicht so kleine Dinger. Einen, der dann auch wirklich, keine Ahnung, ein paar hundert Apfelsinen im Jahr dann liefern würde, wie die das halt auch in Italien schaffen. Ja, ich denke, das ging in die Richtung Obstbaum. Wahrscheinlich Apfelsine oder Mango.
Dann nehmen wir die doch. Sascha, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und hiermit überlasse ich dir das Mikrofon für ein paar abschließende Worte und eventuell hast du ja auch ein paar Worte, die du meinen Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest. Vielen Dank.
Ja, danke Jens, dass du mich eingeladen hast. Was will man Leuten auf den Weg geben? Ich denke, die meisten deiner Zuhörer und Zuhörerinnen, die sind schon im Garten drin und fangen da nicht bei Null an. Aber das Übliche, lasst euch nicht von Rückschlägen im Garten demotivieren, auch wenn es in dem Moment demotivierend ist. Man lernt da draus. Man lernt jedes Jahr was da draus und man wird eigentlich immer besser. Und eigentlich sollte man sich über diese Rückschläge in Grenzen auch freuen, weil im nächsten Jahr weiß man vielleicht, wie man es besser macht. Und eine andere Sache, baut euch ein Netzwerk auf. Ihr braucht kein Influencer oder bei Social Media aktiv zu sein. Baut euch euer persönliches Pflanzen- oder Genussnetzwerk auf. Das mache ich auch gerade mit Leuten, mit denen ich zum Beispiel Jungpflanzen im Frühjahr tauschen kann oder Saatgut oder hinterher die Ernte. Ey, du musst unbedingt diese Tomate bei mir probieren. Da gebe ich ja, hier, probier mal den Elefantenknoblauch. Wie findest du den oder sowas? Mein Netzwerk wächst. Ich kenne zum Beispiel jetzt Leute, die mir Fisch bringen und kriegen Gemüse dafür. Oder Sachen, die ich nicht selber anbauen kann. Und das finde ich halt super interessant. Und dann geht es auch sehr schnell darum, dass man mit diesen Leuten zusammen das kocht. Ne? Und das ist dann halt eine ganz andere Wertschätzung noch. Und dieser Produkte halt. Und da entstehen halt menschlich und kulinarisch sehr viele interessante Dinge.
Das sind diese anderen sozialen Netzwerke. Danke, mach's gut.
Du auch.
Ich sprach mit Sascha Singh von SelfBio. Alle wichtigen Links zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung und/oder einen Kommentar zu dieser Folge abgebt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts, und schreibt mir auch gerne bei Fragen, Wünschen oder Anregungen. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört doch gerne auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog. Dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast oder zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.